Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Detlef Karg am Mikrofon. Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung an diesem Freitag, in der wir zuerst auf die Trauer in Japan nach dem Mord an Ex-Premier Shinzo Abe blicken. Danach wenden wir uns dem G20-Gipfel auf Bali zu mit der überraschenden Abreise des russischen Außenministers Lavrov und fragen dann die Politikwissenschaftlerin Liana Fix, wie Russland heute eigentlich dasteht nach über 4,5 Monaten Krieg in der Ukraine. Weitere Themen unter anderem, der Bundestag war in dieser Woche viel beschäftigt. Heute ging es unter anderem um die NATO-Norderweiterung, ebenso wie um das Anheben der Kohleverstromung, um der Gasknappheit zu begegnen. Und wir fragen, wie geht es in Großbritannien nun weiter mit Boris Johnson auf Abruf? Er war sicherlich einer der bedeutendsten japanischen Premiers und Politiker der jüngeren der japanischen Geschichte. Shinzo Abe wurde heute nur 67-jährig Opfer eines Mordanschlags während einer Wahlveranstaltung in der japanischen Stadt Nara. Abe war nicht unumstritten. Zu seinen wesentlichen politischen Projekten gehörte unter anderem die militärische Stärkung Japans angesichts der zunehmenden Bedrohung durch China. Auch gegenüber den Provokationen aus Nordkorea nahm Abe stets eine harte Linie ein. Über den Anschlag heute und seine Folgen in Japan informiert nun Silke Dietrich.
Ein Handyvideo geht durch die japanischen Medien. Menschen stehen auf der Straße. Zu hören über die Lautsprecher ist der ehemalige Regierungschef von Japan, Shinzo Abe, bei einer Wahlkampfveranstaltung. Dann plötzlich Schüsse, viel Rauch. Ein TV-Bericht zeigt, wie Abe sich an die Brust fasst und zu Boden geht. Sein Hemd blutverschmiert. Auf dem Weg zum Krankenhaus hätten Herz und Atmung ausgesetzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Dadurch wurde das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Eine Tat, für die es noch keinerlei Erklärungen gäbe, sagte der Regierungssprecher Matsuno. Was immer auch der Grund für diese barbarische Tat war, wir verurteilen sie aufs Schärfste. In 2 Tagen sollen eigentlich die Wahlen zum japanischen Oberhaus stattfinden. Shinzo Abe war aber gar nicht mehr aufgestellt. Vor 2 Jahren war er zurückgetreten, galt aber noch als Strippenzieher in der regierenden liberaldemokratischen Partei LDP. Nach dem Anschlag reagierten die Menschen im Land schockiert. So etwas hätte ich niemals hier in Japan erwartet, sagt Koki Takada in einem kurzen Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er war ein Premier, der seine eigene Meinung hatte. Das ist alles sehr traurig. Japan hat mit die schärfsten Waffengesetze der Welt und gilt als eines der sichersten Länder. Ein Attentat mitten am Tag, damit hätte niemand gerechnet, sagt eine andere Passantin in Tokio. Was für ein Schock, sagt sie hier. Er hat so hart und so lange als Premierminister gearbeitet. Ich bin wirklich sehr schockiert. Der Attentäter, so heißt es in den japanischen Medien, sei ein Mann um die 40, der vor Jahren Mitglied der japanischen Streitkräfte gewesen sei. Bei seiner Festnahme soll er gesagt haben, dass er sehr unzufrieden mit Shinzo Abe gewesen sei und ihn deswegen habe umbringen wollen. Der Attentäter habe nicht einmal versucht zu fliehen, sagen Augenzeugen. Er soll ganz ruhig seine Waffe hingelegt und sich dann ergeben haben. Rund 9 Jahre war Shinzo Abe im Amt als Regierungschef. Er stammte aus einer Politikerfamilie und war so lange an der Macht wie keiner vor ihm. Unter seiner Führung war Japan deutlich nach rechts gerückt.
Silke Dietrich informierte. Viel war im Vorfeld des G20-Gipfels auf Bali die Rede davon, dass man Russland nicht die Bühne überlassen wolle. Und dann hat Außenminister Sergei Lavrov nach seiner Rede den anderen einfach so das Feld überlassen und reiste ab. Ann-Kathrin Büsker war für uns mit auf Bali. Hier ist ihr Abschlussbericht.
Warum beenden Sie den Krieg nicht? Wann werden Sie den Krieg beenden? Bei seiner Ankunft beim G20-Außenministertreffen sah sich der russische Außenminister Sergei Lavrov mit kritischen Nachfragen der Journalisten konfrontiert, die er aber schlicht ignorierte. Der Krieg, der von Russland begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine und die daraus resultierenden Folgen für die Welt, das war das dominierende Thema dieses Treffens. Das machte auch die Gastgeberin, Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi, in ihrem Eingangsstatement deutlich.
The world has yet to recover from the pandemic. But we are already confronted with another crisis, the war in Ukraine.
Die Welt müsse noch von der Pandemie genesen, doch sei schon mit der nächsten Krise konfrontiert, dem Krieg in der Ukraine. Doch so klar wie die Reporter bei der Begrüßungszeremonie, benannte die indonesische Außenministerin die russische Verantwortung nicht.
It is our responsibility to end the war sooner than later and settle our differences at the negotiating table, not at the battlefield.
Es sei unser aller Verantwortung, den Krieg eher heute denn morgen zu beenden und Differenzen am Verhandlungstisch zu klären und nicht auf dem Schlachtfeld, so die Ministerin. Unter den G20-Staaten sind viele, die die Verantwortung für den Krieg nicht allein bei Russland sehen, anders als die in dieser Hinsicht geschlossen agierenden G7-Staaten. Bilaterale Treffen mit Lavrov hatten sie alle ausgeschlossen.
Wer unsere internationale Friedensordnung bombardiert, der kann nicht davon ausgehen, dass wir über bilaterale Handelsbeziehungen sprechen,
hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dazu erklärt. Und dennoch, Russland die internationale Bühne des G20-Gipfels überlassen, wollten die G7-Staaten auch nicht. Im Vorfeld hatten sie deshalb ein gemeinsames Vorgehen abgestimmt. Dies sah auch vor, dass Außenministerin Baerbock, die direkt nach Lavrov sprach, diesen in ihrer Rede mit den russischen Verbrechen konfrontieren wollte. Doch Lavrov verließ den Saal direkt nach seiner Rede und kurz darauf auch vorzeitig das G20-Treffen. Lavrov räumte die Bühne.
Multilateralism is not perfect.
Multilateralismus sei nicht perfekt, hatte die indonesische Außenministerin in ihrem öffentlichen Eingangsstatement erklärt.
But can we imagine if we have to live without multilateralism? I'm sure the situation will be even worse. Unilateralism will become the norm. The mighty will take all.
Aber könnten wir uns vorstellen, ohne Multilateralismus zu leben? Sie sei sicher, die Situation wäre schlechter. Unilateralismus würde die Norm und die Mächtigen würden sich alles nehmen. Hier konnte, wer wollte, doch eine Anspielung auf die Situation in der Ukraine erkennen. Außenministerin Baerbock hatte im Vorfeld des Treffens erklärt, gerade kleinere Staaten der Welt würden sehr genau beobachten, ob die internationale Weltgemeinschaft es akzeptiere, wenn ein stärkerer Partner seinen Nachbarn überfalle.
Soweit Ann-Kathrin Büsker und wir wollen das Thema vertiefen. Natürlich im Lichte des beherrschenden globalen Themas seit dem 24. Februar, dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wie steht Russland international heute da? Warum ist der Außenminister heute auf Bali einfach so abgereist, was diplomatisch einem Eklat gleichkommt? War das Kalkül oder Hilflosigkeit? Das habe ich vor dieser Sendung die Politikwissenschaftlerin Liana Fix von der Körber-Stiftung gefragt.
Ja, es zeigt die Dünnhäutigkeit russischer Politik, dass sie aufgrund auch der Isolation nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wenig Kontakt hatten mit ausländischen Staatsführern und jetzt zum ersten Mal wieder in so einem Kontext in Person diese ausländischen Staatsführer getroffen haben und sich diese Kritik auch offen anhören mussten. Etwas, was natürlich innerhalb Russlands oder in dem Kontext von russlandfreundlichen Staaten, zum Beispiel Zentralasien, nicht passiert. Und Lavrovs Abreise war ein Zeichen von ganz klar von Dünnhäutigkeit.
Sollte dennoch die Plattform G20 mit Russland mit Blick auf den November so erhalten bleiben?
Ja, die G20, die westlichen Länder innerhalb der G20 haben sich entschieden, diese Plattform zu nutzen, um Russland zu konfrontieren mit seinem Krieg. Und wir wissen, dass der russische Präsident in der Vergangenheit die ebenfalls, was Kritik anging, so wie Lavrov selbst, ein dünnhäutiger Politiker war. Er ist diese Kritik aus seinem Umfeld und auch aus der russischen Öffentlichkeit nicht gewohnt. Stattdessen ist er es gewohnt, selber lange Reden zu halten, lange zu erklären. Und das wird eine Möglichkeit sein, im Kontext dieses Treffens, ihn klar mit den Vorwürfen zu konfrontieren.
Ist denn Russland wirklich so schwach in der Welt, wenn wir uns einmal die Weltkarte anschauen und schauen, welche Staaten sanktionieren Russland derzeit wirklich hart? Dann haben wir den nordamerikanischen Staaten, dann sehen wir die NATO-Staaten in Europa, europäische Staaten, EU, das mischt sich ja und ist nicht immer deckungsgleich. Dann wird es aber auch schon recht dünn, dann kommt noch Japan und auf der Südhalbkugel kommt gar nichts und auch in Zentralasien, zum Beispiel Indien, Indonesien, auch G20-Staaten, ist da auch nichts. Ist Russland wirklich so nackt derzeit?
Ja, nur weil diese Staaten Russland nicht isolieren, heißt das nicht notwendigerweise, dass sie die russische Politik unterstützen. Russland ist allerdings sehr gut darin, den Eindruck zu erwecken, dass es eine größere Unterstützung hat, als es die tatsächlich hat. Zum Beispiel Indien verhält sich neutral in Anführungsstrichen oder kritisiert Russland nicht offen, unter anderem, weil sie abhängig sind von russischer Militärunterstützung. Das heißt, es sind auch ganz klare Interessen, die bei einigen Ländern dahinter stehen. Nach Ausbruch des Krieges hat aber die Generalversammlung der UN sehr klar diesen Krieg verurteilt. Und Russland versucht, die wenigen Karten, die es noch hat, zu spielen. Aber die Position Russlands, die strategische Position Russlands in der Welt, seine Macht, sowohl politisch, militärisch als auch wirtschaftlich, hat sich durch diesen Krieg reduziert.
Wie könnte Russland das denn ändern? Durch einen einfachen Friedensschluss?
Ja, einige dieser Kosten, die jetzt auf Russland nach diesem Krieg zugekommen sind, sind sicherlich, das Vertrauen ist zerstört, der Schaden, der angerichtet ist, sowohl für die russische Wirtschaft als auch für Russlands politische und diplomatische Position in der Welt, wird nicht mehr zu reparieren sein. Aber natürlich gäbe es Auswege für Russland, zum Beispiel, indem Russland die Lieferung von Getreide aus der Ukraine deblockiert. Das wäre ein Signal, mit dem Russland eine konstruktive Haltung symbolisieren könnte. Stattdessen versucht Russland, wirklich alle zur Verfügung stehenden Mittel, sowohl globale Ernährung als auch Energie und Inflation, zu nutzen, um zu suggerieren und zu blöffen, dass es eigentlich alles nach Plan verläuft.
Jetzt haben wir über Russland gesprochen. Blicken wir mal auf die westeuropäischen Staaten oder den Westen, wie es ja so oft heißt. Steht der Westen heute schlechter da als erwartet nach 4,5 Monaten Krieg?
Ja, der Westen steht sicherlich mit Problemen da, die schon seit Kriegsausbruch abzusehen waren. Insbesondere die Energieabhängigkeit von Russland ist ein Problem und ein strategischer Fehler, der über viele Jahre hin begangen worden ist und ausgebaut worden ist, die Abhängigkeit von Russland, insbesondere von Deutschland, aber auch von Italien. Und ein Fehler, der jetzt unter Schmerzen korrigiert werden muss. Das heißt, wenn wir uns ansehen, was wirtschaftlich passiert, aber auch, wie sich die Welt verändert hat, die Tatsache, dass ein Krieg in Europa herrscht. Natürlich steht der Westen dadurch nicht unbedingt besser da. Aber was der Westen demonstriert hat, ist, dass man fähig ist, auf diese Krise zu reagieren. Unter der Führung der USA sind Sanktionen beschlossen worden, sind Waffenlieferungen an die Ukraine geliefert worden. Es ist sicherlich noch nicht ideal, es ist nicht das, was sicherlich auch noch nicht ausreichend. Aber man kann auch nicht sagen, dass der Westen gescheitert ist in seiner Reaktion auf diesen Krieg.
Sie haben das Wort Fehler gerade auch schon erwähnt. Das Wort Fehler hört man sehr oft, wenn man auf die Gashandelspolitik zwischen Deutschland und Russland heute blickt. Aber war es früher nicht einfach ein Gebot der ökonomischen Vernunft, mit einem Russland übrigens Handel zu treiben, das mitten in Deutschland stand, nach einem lange dauernden blutigen Krieg, dem Zweiten Weltkrieg? Was war daran eigentlich so verkehrt oder war das nicht eigentlich Staatsräson, das so zu tun? Und erst heute, im Lichte des Krieges, ist es plötzlich ein Fehler. Ist das nicht einfach, ex post so zu urteilen?
Das ist aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, weil es ja gerade diese Verbindung war von historischer Aussöhnung mit Russland und der damaligen Sowjetunion mit wirtschaftlichen Interessen, die in diese Lage geführt haben, dass Energie als ein stabilisierender Faktor der Beziehungen gesehen wurde. Und damit alle Warnsignale, die es bereits gab, von 2008 im Georgienkrieg bis 2014 der Annexion der Krim, ignoriert worden sind und die Abhängigkeit sogar erhöht worden ist. Das heißt, da sind wirtschaftliche Interessen prioritär gesehen worden zu dem politischen Rahmen, der eigentlich allen wirtschaftlichen Interessen gegeben sein muss und der politischen Risikoabschätzung, die in diesem Fall nicht so erfolgt ist, wie sie hätte erfolgen sollen. Und die Warnsignale hat es gegeben und deswegen ist nicht nur eine sozusagen im Nachhinein, dieser Krieg ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen, sondern dieser Krieg hatte Vorzeichen. Es war sichtbar, in welche Richtung sich Russland entwickelt. Und die Diversifizierung der Energie in Deutschland war auch vor diesem Krieg schon lange ein Thema, was aber nicht ernst genug genommen wurde.
Sie haben, Frau Fix, in früheren Interviews öfter auch in diesem Fall die deutsche Führungsrolle angemahnt, die Deutschland so nicht annehme und einnehme, wie das vielleicht auch die westeuropäischen Partner erwarten. Wie soll die Führungsrolle aussehen, die Deutschland in diesem Fall einnehmen könnte?
Ja, tatsächlich hatten wir in 2014, hat sich die USA nach der Annexion der Krim damals zurückgezogen. Es war sehr stark Angela Merkel, die das Krisenmanagement als auch die Sanktionspolitik innerhalb der Europäischen Union vorangetrieben hat und den ganzen den Rahmen gegeben hat. Momentan ist es so, dass sowohl das Krisenmanagement, das heißt die Frage, wie viele Waffenlieferungen werden an die Ukraine geliefert, als auch die Frage der wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen sehr stark auch von der Führung aus Washington abhängt. Die Debatte darüber, dass Deutschland zu lange gebraucht hat, um Waffen zu liefern, hat insbesondere die ostmitteleuropäische Nachbarn zweifeln lassen an Deutschland und an der wichtigen Rolle, die Deutschland eigentlich in der Mitte Europas einnehmen sollte. Diese Zweifel sind im Moment etwas beruhigt, aber sie sind nicht völlig aus der Welt geräumt. Und gerade weil Deutschland in der Mitte Europas liegt und nochmal anders und näher an der Ostflanke, der sogenannten Ostflanke liegt, als es Frankreich tut, hat es eine besondere Rolle zu spielen. Da ist noch Luft nach oben.
Soweit diese Einschätzungen der Politikwissenschaftlerin Liana Fix, mit der ich vor unserer Sendung gesprochen habe. Kriegsberichte aus der Ukraine, sie erreichen uns täglich, an manchen Tagen stündlich, seit jenem Donnerstag im Februar, an dem der Krieg begann. Nur wenig, dann aber sehr eindringlich erfahren wir in Reportagen über das Schicksal der Menschen in dem Land, über ihre Traumata. Die Frau von Präsident Zelensky, Olena Selenskaja, will daran zumindest ein wenig ändern. Und damit beginnt Nils Buhler seinen täglichen Bericht zur Lage.
Olena Selenska will ihrem Land helfen, kollektive Traumata zu bewältigen. Auf ihre Initiative hin soll Ende des Monats ein Treffen der Partnerinnen und Partner der Staats- und Regierungschefs stattfinden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 11 Ländern haben zugesagt. Die Menschen in der Ukraine sollen dabei im Mittelpunkt stehen, so die Präsidentengattin.
Die Erneuerung der Infrastruktur, der Bau neuer Objekte sind sehr wichtig. Aber in erster Hinsicht sollten es die Menschen sein. Wie Menschen im medizinischen, psychologischen und pädagogischen Bereich geholfen werden kann. In allen Bereichen des menschlichen Lebens, damit wir uns wieder würdevoll und ruhig fühlen.
Ein würdevolles und ruhiges Leben in der Ukraine scheint momentan in weiter Ferne. Gerade im Osten, wo Städte täglich beschossen werden. Die Frontlinie verläuft mitten durch das Gebiet Donetsk. Nach Behördenangaben sollen sich immer noch 350.000 Menschen dort aufhalten. Das Gebiet Luhansk ist mittlerweile weitestgehend unter russischer Kontrolle, sagt Präsident Zelensky. Doch er verstehe nicht, was die Besatzer damit anfangen wollen. Sie haben Städte und Schulen zerstört, Menschen vernichtet. Die Menschen sind geflohen. Was haben sie denn besetzt? Sie sind jetzt Besatzer der Ruinen im Gebiet Luhansk. Das ist das Ergebnis. Russland wirft unterdessen erneut dem Westen vor, eine friedliche Lösung zu behindern. Stattdessen wolle der Westen einen Sieg der Ukraine über Russland auf dem Schlachtfeld, sagt Außenminister Lavrov beim G20-Treffen auf Bali. Dann gibt es für uns wahrscheinlich einfach nichts mit dem Westen zu besprechen, denn diese Ansätze erlauben es der Ukraine tatsächlich nicht, sich zu einem friedlichen Prozess zu bewegen. Die Ukraine wird gezwungen, Waffen zu nehmen, diese Waffen einzusetzen, um Städte zu bombardieren, um die Zivilbevölkerung zu vernichten. Russland beharrt auf seinen Forderungen, wie die Anerkennung der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim als russisches Territorium, die Abtretung der beiden Gebiete Donetsk und Luhansk und einer Denazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine. Die Ukraine will erst weiter verhandeln, wenn Russland seine Truppen abzieht.
Soweit Nils Buhler. Starke und leistungsfähige Armeen, die ein hohes Ansehen in der eigenen Bevölkerung genießen. Sie ahnen schon, da geht es zumindest nicht um die derzeitige Lage der deutschen Streitkräfte. Die Rede ist von Finnland und Schweden. Zwei Staaten also, in denen die Menschen binnen Wochen althergebrachte politische Grundfesten fallen ließen, die mit dem Stichwort Neutralität einhergingen. Im Falle Schwedens zudem unterstützt von einer immer schon leistungsstarken heimischen Rüstungsindustrie. Der Bundestag hat heute als eines der ersten Parlamente innerhalb der NATO für die Aufnahme der beiden nordischen Staaten votiert. Gudula Geuter hat die Debatte verfolgt.
Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.
Sichtlich gerührt nahmen die finnische Botschafterin und die schwedische Gesandte auf der Ehrentribüne das Ergebnis entgegen und den stehenden Applaus der Abgeordneten. Der allermeisten Abgeordneten, nur die Linkspartei und zwei Vertreter der AfD, stimmten gegen den Beitritt der beiden Länder zur NATO. Zuvor hatte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, als erster von vielen in dieser Debatte von einem historischen Moment gesprochen.
Die geplanten Beitritte Finnlands und Schwedens zum nordatlantischen Verteidigungsbündnis sind von herausragender Bedeutung für uns und unsere Partner. Angesichts der Erschütterung, die wir aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Europa und in der ganzen Welt erfahren, wollen wir als enge Verbündete füreinander einstehen.
Wie er, so betonte auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die NATO gewinne im Norden und Osten an Stärke zum Wohl aller Mitgliedstaaten.
Beide, Finnland und Schweden, verfügen über leistungsfähige Streitkräfte, modern ausgerüstet und erprobt in vielen UNO-Friedenseinsätzen. Mit starken Seestreitkräften, die vor allem die Ostsee sicherer machen. Und mit modernen und schnell aufwuchsfähigen Landstreitkräften, die bedrohte Ostgrenze sehr gut kennen.
Redner von CDU und CSU kritisierten die Bundesregierung zwar für ihrer Ansicht nach zu zögerliche Waffenlieferungen an die Ukraine. Gleichzeitig aber lobte ihr stellvertretender Parteivorsitzender Johann Wadephul den Kanzler und die Regierung für ihren besonderen Einsatz für den NATO-Beitritt der beiden Länder. Deren Anwalt müsse Deutschland auch im weiteren Beitrittsprozess sein, so Wadephul, mit Blick auf die Bedingungen, die der NATO-Staat Türkei schon bisher für seine Zustimmung formuliert hat.
Bedingungen aus der Türkei, die den Rechtsstaatsmaßstab dieser beiden Staaten relativierten oder die sie gar dazu aufforderten, die Menschenrechtskonvention des Europarates zu verletzen, wären nicht akzeptabel.
Für die Linkspartei ist diese Sorge offenbar schon Gewissheit. Mit den bisherigen Zugeständnissen Finnlands und Schwedens, was den Umgang mit der von der Türkei als terroristisch eingestuften JPG betrifft, begründete Gregor Gysi, warum er seiner Fraktion rate, die Zustimmung zu verweigern. Und
die nächste Nötigung steht bevor. Denn Erdogan droht indirekt, den Beitritt nicht zu ratifizieren, wenn die 73 angeblich Terrorverdächtigen aus Finnland und Schweden nicht an die Türkei ausgeliefert werden. Der Preis, den Schweden, Finnland und die gesamte NATO für den Beitritt gegen die Kurdinnen und Kurden an die Türkei zahlen müssen, ist zu hoch.
Diese beiden Länder sind ein Leuchtfeuer der Freiheit, der Menschenrechte und der Demokratie und gelten vielen in der Welt als Ort der Hoffnung und der Zuversicht,
antwortete ihm Michael Roth, SPD, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses.
Wie können Sie es wagen, diesen Staaten zu unterstellen, sie würden internationales oder europäisches Recht schleifen, weil es ein Memorandum, eine Vereinbarung mit Herrn Erdogan gibt.
Für den Beitritt sprach sich auch die AfD aus, obwohl Alexander Gauland betonte,
in einer geopolitischen Auseinandersetzung, die zu einem Krieg in Europa geführt hat, können Gleichgewichtsverschiebungen, auch wenn sie erst einmal symbolischen Charakter haben, Konflikte verschärfen, statt sie zu entspannen.
Nach der Zustimmung auch des Bundesrates wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ratifikationsurkunde ausstellen und, wie es die Beitrittsregeln vorsehen, bei der Regierung der USA hinterlegen.
Soweit dieser Bericht von Gudula Geuter und wir kommen damit zu den Informationen in Kürze. Es ist 23.32 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. In Mainz hat heute ein Untersuchungsausschuss zu möglichen Versäumnissen bei der Flutkatastrophe an der Ahr getagt. Dabei geht es unter anderem um die Rolle des damaligen Landrats Jürgen Pföhler. Aus Mainz, Petra Wagner.
Zuvor hatte der Ausschuss 9 Stunden lang Ermittler der Kriminalpolizei und Zeugen zu Pföhlers Aufenthaltsort und Verhalten in der Flutnacht angehört. Nach Angaben eines Ermittlers der Kriminalpolizei habe Pföhler kaum etwas unternommen, um die Folgen der Flut abzuwenden. Der Beamte sagte, Pföhler habe sich in Sicherheit gebracht und Nachbarn gewarnt. Eine Nachbarin gab zu Protokoll, Pföhler habe sie gegen 22 Uhr verständigt und ihr gesagt, dass sie weg solle. Er habe gehört, dass in der Gemeinde Schuld schon Häuser eingestürzt seien. Brisant, erst 1 Stunde später wurden im Kreis Ahrweiler Katastrophenalarm ausgelöst und Evakuierungen angeordnet. Thema im Untersuchungsausschuss war heute auch die Auswertung von Pföhlers mobilen Daten in der Flutnacht. Laut Aussagen einer Ermittlerin des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts hatte Pföhler am Tag der Sturzflut bis in die späte Nacht hinein die meisten Kontakte mit seinem engsten Mitarbeiter im Landratsamt gehabt. Die zweithäufigsten Kontakte gab es demnach mit einer engen Freundin. Ihr schrieb Pföhler mehrmals Nachrichten. Gegen 1 Uhr in der Flutnacht lautete seine vorerst letzte Nachricht: Katastrophe, Tote, Menschen auf Dächern, unser Haus ist geflutet, ich bin am Ende. Die Freundin sollte heute ebenfalls im Ausschuss Stellung nehmen, sie hatte sich aber entschuldigen lassen. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Haller kündigte an, dass sie in der nächsten Sitzung in der kommenden Woche wiedergeladen werde.
Die Obleute der Ampelparteien im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags sprechen sich dafür aus, die Bundestagswahl in hunderten Berliner Wahllokalen zu wiederholen. Aus Berlin, Björn Dahke.
Fehlende und falsche Stimmzettel, geschlossene Wahllokale, lange Warteschlangen. Bundeswahlleiter Thiel spricht von einem kompletten systematischen Versagen der Wahlorganisation in Berlin. Er empfiehlt, die Bundestagswahl in der Hälfte der Berliner Wahlkreise zu wiederholen. Das wären etwa 1200 Wahllokale. Die Obleute der Ampel im Wahlprüfungsausschuss des Bundestages haben etwas anderes vor. Wie SPD-Parlamentsgeschäftsführer Fechner bestätigt, sollen die Berlinerinnen und Berliner nur in etwa 400 Wahllokalen noch einmal abstimmen. Fechner spricht von juristischem Neuland. Die Bundestagswahl teilweise zu wiederholen sei gerechtfertigt, damit die Menschen das Vertrauen zurückgewinnen in die Wahlorganisation. Seiner Auffassung nach soll die Abstimmung aber nur dort wiederholt werden, wo es gravierende Fehler gab. Kritik daran kommt aus der Union. Laut CDU-Parlamentsgeschäftsführer Schnieder wird der Vorschlag der Ampel dem Berliner Wahlchaos nicht ansatzweise gerecht. Er verlangt, dass in mehr als 1200 Wahllokalen neu gewählt wird. Ob die Bundestagswahl in Berlin teilweise wiederholt wird, entscheidet der Bundestag voraussichtlich im Herbst. Als Termin kommt dann das nächste Frühjahr in Frage. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag dürfte das nicht grundsätzlich ändern. Einzelne Abgeordnete könnten aber ihren Job verlieren.
Beim Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion am Mittwoch sind offenbar mehreren Frauen K.O.-Tropfen verabreicht worden, wie erst heute bekannt wurde. Aus Berlin, Kai Küstner.
Die Erschütterung bei der SPD-Bundestagsfraktion ist groß. Wir sind alle entsetzt, erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast. Und weiter, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen unglaublichen Vorgang aufzuklären. Offenbar sind bei einem Sommerfest der SPD-Fraktion gleich mehrere Frauen mit sogenannten K.O.-Tropfen attackiert worden. Laut Tagesspiegel ist in einem internen Chat von 8 die Rede. Man habe das der Bundestagspolizei gemeldet, heißt es in einem Schreiben von SPD-Fraktionsgeschäftsführer Matthias Martin an die Abgeordneten und deren Mitarbeiter, das der Nachrichtenagentur dpa vorlag. Man empfehle, möglichen weiteren Betroffenen dies unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen, hieß es in dem Schreiben weiter. Insgesamt sollen etwa 1000 Menschen an dem Fest teilgenommen haben, das am Mittwoch in einem Zelt in der Nähe des Kanzleramts stattfand. Neben SPD-Abgeordneten und ihren Mitarbeitern aus Bundestag und Wahlkreisen war auch Bundeskanzler Olaf Scholz dort gewesen. K.O.-Tropfen sind Drogen, die Menschen betäuben und wehrlos machen können. Sie werden von Straftätern genutzt, die ihre unter dem Einfluss der Substanzen stehenden Opfer sexuell missbrauchen oder ausrauben.
US-Präsident Joe Biden will trotz des Urteils des obersten Gerichtshofs Frauen den Zugang zu Abtreibungen weiter sichern, Julia Kastein informiert.
Vor genau 2 Wochen hat der oberste Gerichtshof in den USA das bisherige Grundrecht auf Abtreibungen abgeschafft. Jetzt will US-Präsident Biden Frauen helfen, trotzdem ungewollte Schwangerschaften zu beenden oder zu verhindern, und zwar per Dekret. Das Gesundheitsministerium wird angewiesen, binnen 30 Tagen einen Plan zu entwickeln, wie Frauen in den gesamten USA der Zugang zu Abtreibungsmedikamenten wie Mifepriston und Notfallverhütungsmitteln wie der Pille oder der Spirale danach weiter ermöglicht werden kann. Auch in den gut 20 Bundesstaaten, wo Abtreibungen schon verboten sind oder demnächst verboten werden, könnten Frauen diese Medikamente dann weiter online bestellen und per Post bekommen. Das Justizministerium soll eine Liste von Anwälten zusammenstellen, die pro bono Frauen vertreten, denen wegen Abtreibungen in einigen Bundesstaaten Strafverfolgung droht, etwa weil sie für den Abbruch in einen anderen Bundesstaat reisen. Und die US-Handelskommission soll dafür sorgen, dass die Daten von Konsumentinnen geschützt bleiben, wenn sie sich online über Abtreibungsmöglichkeiten informieren. Experten bezweifeln, ob Bidens Maßnahmen viel bewirken werden. In den vergangenen Tagen war der innerparteiliche Druck auf den Präsidenten gewachsen, wenigstens zu unternehmen, was er kann. Ein Bundesgesetz, das das Grundrecht auf Abtreibung wiederherstellen könnte, ist mehrfach am Widerstand der Republikaner gescheitert.
Im UNO-Sicherheitsrat hat Russland erneut eine Resolution für weitere Hilfslieferungen an Syrien blockiert. Aus New York, Antje Passenheim.
Bis Sonntag um Mitternacht können rund 4,1 Millionen Menschen im Nordwesten Syriens noch darauf hoffen, dass sich der Sicherheitsrat in letzter Minute doch noch einigt. Darauf nämlich, dass ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Medikamenten über den türkischen Grenzpunkt Bab al-Hawa weiterlaufen kann. Nach 2 Tagen ausgedehnter Verhandlungen hat das UN-Gremium sich darauf abermals nicht einigen können. Russland verhinderte mit einem Veto, dass die grenzüberschreitende Hilfe für die Menschen in der Rebellenhochburg Idlib verlängert wird. China enthielt sich. Streitpunkt ist der Zeitraum der Verlängerung. Russland ist nur bereit, der weiteren internationalen Hilfe für 6 Monate zuzustimmen. Die Alternative sei, dass es ab Montag keinen offenen Grenzübergang mehr gebe, erklärte Moskaus stellvertretender Botschafter Dmitri Polyansky. Das Veto komme einem Todesurteil gleich, sagte US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Die Bedingungen für die hilfebedürftigen Menschen seien schlimmer als zu jedem Zeitpunkt des Bürgerkriegs in Syrien. Die Hilfe nur um 6 Monate zu verlängern würde bedeuten, dass sie genau im härtesten Winter abgeschnitten würde. Moskau drängt als Verbündeter von Syriens Machthaber Assad seit langem darauf, die Resolution auslaufen zu lassen. Auf Druck Russlands war die Zahl der für Hilfslieferungen geöffneten Grenzübergänge reduziert worden, von anfangs 4 auf diesen letzten.
Und Jan Plate blickt nun für uns auf das Börsengeschehen in Frankfurt.
Amerikanische Arbeitsmarktdaten haben am deutschen Aktienmarkt für einen versöhnlichen Wochenausklang gesorgt. Auch wenn sich einige US-Konjunkturindikatoren zuletzt abgeschwächt haben, ist der Arbeitsmarkt im Juni robust geblieben. Es wurden mehr neue Stellen geschaffen als gedacht. Von einer drohenden Rezession sei nichts zu spüren, heißt es von einem Volkswirt. So hat der DAX mehr als 1% zugelegt auf 13.015 Punkte. Zu den Gewinnern gehörten unter anderem die Autobauer. Anteilsscheine von BMW, Volkswagen oder Mercedes-Benz haben sich durchschnittlich um 4% verteuert. Den Exporteuren hilft der weiter schwache Euro. Der Euro notiert mit nur einem Dollar 0,167 weiter nahe seines 20-Jahres-Tiefs. Über die Woche hat sich der DAX um 1,5% verbessert. Ein wichtiges Thema bleibt natürlich die Energie- und Gasversorgung in Deutschland. Dabei hat Bundeskanzler Olaf Scholz dem wegen der Gaskrise angeschlagenen börsennotierten Energiekonzern Uniper nach dessen Antrag auf Staatshilfe Unterstützung versprochen. Allerdings wollte sich Scholz nicht zu Details äußern. Der konkrete Weg werde mit dem Unternehmen besprochen, so Scholz. Das scheint Anleger zu verunsichern. Uniper-Aktien sind zwischen Plus und Minus hin und her gesprungen. Schließlich haben sie 0,5% zugelegt. Es bleibt allerdings zur Einordnung auch wichtig und festzuhalten, dass sie seit Jahresanfang mehr als 70% verloren haben.
Soweit Jan Plate und hier noch eine Kurzmeldung aus dem Bereich der Börsen und Aktien. Der Tech-Milliardär Elon Musk hat seine Vereinbarung zum Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter für aufgelöst erklärt. Das geht aus einer am heutigen Abend veröffentlichten Mitteilung der US-Börsenaufsicht hervor. Die Kohle, viel gescholten. Nun muss sie die Energieversorgung in einem viel stärkeren Maße in Deutschland sicherstellen, als sich das vor allem die Grüne Partei und ihre Antreiber von der Fridays for Future Bewegung vorgestellt hatten. Vielleicht war es am Ende nicht nur ein Fehler, zu stark auf russisches Gas zu setzen, wie viele heute kritisieren. Vielleicht wurden energiepolitisch noch weitere Fehler gemacht in einem Land, das viele Jahrzehnte mit einem Mix aus vielen Energiequellen ganz gut gefahren ist. Über die Entscheidung im Bundestag und ihre Weiterungen informiert jetzt Volker Findhammer.
Der Bundestag hat gestern Abend noch rund ein halbes Dutzend Gesetze zur Sicherung der Energiesicherheit auf den Weg gebracht, die heute sogleich im Bundesrat behandelt wurden, damit sie unmittelbar in Kraft treten können. Darunter auch das Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz, mit dem Braun- und Steinkohlekraftwerke aus den Reserven geholt werden können, um den Einsatz von Gaskraftwerken zur Stromerzeugung zu verringern. Im Anhang an diese Novelle wurde auch das Energiesicherungsgesetz ein weiteres Mal geändert, um die geplante Beteiligung des Bundes an den großen Gasimporteuren möglich zu machen und über staatliche Beihilfen zu einer Entlastung der Kostenseite auf dem Gasmarkt beizutragen. Auch der Ausbau der Windenergie stand auf der Tagesordnung, um die erneuerbaren Energien voranzutreiben. Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und amtierende Bundesratsvorsitzende, beklagte gleich zu Beginn die Eilbedürftigkeit des Vorhabens.
Der Handlungsdruck ist enorm. Dennoch erlaube ich mir die ernste Mahnung, dass dies kein Dauerzustand werden darf. Es geht hier um ganz konkrete und massive, teilweise existenzielle Probleme, vor denen Deutschland und damit auch die Länder stehen und ich befürchte, noch lange stehen werden.
Das ging jedoch nicht mit einer Kritik an den Inhalten einher, wo Ursache und Wirkung durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine unbestritten seien. Aber als Chef eines Braunkohleförderlandes verlangte Haselhoff auch mehr Sicherheiten für die Kohleverstromung und bei der Windkraft sei eine Gleichbehandlung aller Bundesländer notwendig. Insgesamt werde das Paket die absehbaren Lücken bei der Energieversorgung nur bedingt schließen können, weshalb Haselhoff auch den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke anmahnte. Dazu hat Bayern auch einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, der an die zuständigen Ausschüsse verwiesen wurde. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, verteidigt unterdessen die geplante Beteiligung des Bundes an den großen Gasversorgern.
Wir alle sind regelmäßig mit unseren Energieversorgern im Gespräch. Wir wissen ganz genau, was da los ist. Wir wissen, zu welchen Preisen sie Gas einkauft. Und wir wissen auch, wie groß der Druck werden wird, diese Preiserhöhungen an einem bestimmten Tag auch weitergeben zu können, damit unsere Energieversorger selber nicht kollabieren. Und deshalb ist dieses Gesetz hier so wichtig.
Für Winfried Kretschmann, den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, fallen in diesem Zusammenhang die Sparvorgaben für Industrie und Bürger noch nicht ausreichend ins Gewicht.
Ich will noch mal zu bedenken geben, ob wir nicht ordnungspolitisch zwischen der Alarmstufe und der Notfallstufe eigentlich für Energien, die speicherbar sind, wie Gas, nicht etwas brauchen ordnungspolitisch, um verbindlich auch diese Speicher füllen zu können durch verbindliche Vorgaben beim Sparen.
Wirtschaftsminister Robert Habeck verwies dagegen auf die Eilbedürftigkeit, die allein durch äußere Umstände, also den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die energiepolitischen Drohungen wie der mögliche Lieferstopp ausgelöst wurden.
Es ist ein Gesetzespaket, das dieses Land verändern wird. Schnell, weil wir möglicherweise Maßnahmen ergreifen werden, die unüblich sind. Und wir dürfen da nicht drüber hinwegreden, dass der große Konsens, den wir im Moment haben, in der zweiten Jahreshälfte noch mal ganz anders strapaziert wird, was Preise angeht, aber auch was Ausbau von erneuerbaren Energien und Leitung angeht.
Wie schnell es gehen muss, wurde prompt nach der Verabschiedung der Regelung durch den Bundesrat deutlich. Der angeschlagene Versorger Uniper hat heute bereits einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen bei der Bundesregierung gestellt. Da werde man auch helfen müssen, betonte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Interview der Woche des Deutschlandfunks.
Ich habe eine Verantwortung für die Energiesicherheit in Deutschland und der muss man sich stellen. Und wenn Märkte zu einem Ausfall der Versorgungssicherheit führen, dann muss man dagegen anarbeiten.
Uniper ist der größte ausländische Abnehmer des russischen Gazprom-Konzerns und rechnet wegen der verringerten Liefermengen mit einem erheblichen Preisanstieg und ist deshalb auch unter Druck geraten. Verschärft wird die Situation auch dadurch, dass bereits ab kommenden Montag die Pipeline Nord Stream 1 für eine schon seit Monaten angekündigte Wartung abgeschaltet wird. Die Befürchtung ist, dass die russische Seite die Lieferungen nach dem Abschluss der Wartung nicht mehr aufnehmen könnte.
Volker Findhammer informierte. Wird das nun eine Hängepartie in Downing Street Nummer 10 und welche Ziele verfolgt Boris Johnson noch? Über den Tag nach seinem angekündigten Rückzug berichtet unsere Korrespondentin Christine Heuer.
Leave means leave. Johnsons Kritiker greifen heute auf Theresa Mays berühmtes Brexit-Diktum zurück, um dem Premierminister zu sagen, er möge seinen Abschied nicht nur ankündigen, sondern wirklich gehen. Doch Boris Johnson richtet sich darauf ein, vielleicht noch bis Oktober in Downing Street zu bleiben. So lange könnte es dauern, bis die Konservativen seine Nachfolge an der Spitze von Partei und Regierung geregelt haben. Zu lang finden das viele auch in seiner Partei. Sie ärgern sich über den scheidenden Vorsitzenden und darüber, wie er seinen Abschied gestern verkündet hat. Der Tory-Abgeordnete Andrew Bridgen. Die sogenannte Rücktrittserklärung, in der er das Wort Rücktritt nicht mal erwähnt hat. Keine Entschuldigung, keine Reue. Johnson eben.
No apology, no contrition. So Johnson.
Kurz vor seiner Rede hatte der Premierminister rasch noch ein neues Kabinett zusammengestellt, um nach der Massenabwanderung von Beamten und Ministern wieder regieren zu können. Das, sagt der neue Bildungsminister James Cleverly, sei die Pflicht von Johnsons Team.
We have a duty, and our duty is to govern.
Dann verspricht Cleverly, die Regierung werde keine gravierenden Entscheidungen mehr treffen, die dem nächsten Premierminister oder der nächsten Premierministerin die Hände binden würden.
We are not going to make big changes that would tie the hands of the Prime Minister's successor.
Die Wirtschaft hält gerade das für ein Problem. Das Land ist in der Krise, die Inflation klettert in dramatische Höhen, die Bürger ächzen unter explodierenden Energie- und Lebensmittelpreisen. Eine Lähmung könne Großbritannien sich nicht leisten. Derweil spekulieren die Zeitungen, Johnson wolle auch deshalb gern noch ein bisschen im Amt bleiben, um im Spätsommer seiner Hochzeit, wie geplant, am Landsitz des Premierministers nachfeiern zu können. Die Opposition greift das Gerücht gerne auf und droht weiter mit einem parlamentarischen Misstrauensvotum. Angela Rayner von Labour.
They should draw a line now and tell Boris Johnson he has to go and he has to go immediately.
Die Tories sollten einen Schlussstrich ziehen und Boris Johnson sagen, dass er sofort gehen muss. Wenn er das nicht tut, werden wir ein Misstrauensvotum voranbringen, um diesen Prozess zu beenden.
The Labour Party will bring a vote of no confidence forward to start that process.
Für die Konservativen wäre das ein Dilemma. Stimmen sie gegen den Premierminister, gibt es Neuwahlen, die sie nicht gewinnen können. Stimmen sie für ihn, machen sie sich unglaubwürdig. Jeder weiß ja, dass das Vertrauen zwischen Johnson und seiner Partei zerrüttet ist. Ein Teil der Tories möchte deshalb das Nachfolgeverfahren abkürzen und die Fraktion, nicht aber die Mitglieder, abstimmen lassen.
Soweit unsere Londoner Korrespondentin Christine Heuer. Wir kommen zu unserem letzten Thema. Der frühere FIFA-Präsident Josef Blatter und der ehemalige UEFA-Chef Michel Platini. Sie wurden beide vom Schweizer Bundesstrafgericht von Korruptionsvorwürfen freigesprochen. Über das Urteil informiert nun Katrin Hondl.
I am a happy man.
Er sei ein glücklicher Mann, sagte Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter in Bellinzona. Das Schweizer Bundesstrafgericht hat entschieden, Freispruch für Sepp Blatter und Michel Platini. Die Verfahren wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsversorgung gegen Blatter und wegen Beihilfe dazu im Fall Platinis werden eingestellt, so das Gerichtsurteil. Es ging um 2 Millionen Schweizer Franken, die die FIFA 2011 an Michel Platini überwiesen hatte. Das Gericht sah keinen Beweis für die Betrugsvorwürfe der Anklage, sondern folgte der Erklärung der Angeklagten, die 2 Millionen für Platini seien eine verspätete Honorarzahlung gewesen. Der Freispruch bedeute seine Rehabilitierung, sagte Blatter, der wie Platini 2015 wegen des Verfahrens von der FIFA-Ethikkommission für mehrere Jahre gesperrt worden war.
Der Tag, finde ich, ist ein sehr wichtiger Tag. Eigentlich bin ich seit 7 Jahren in Untersuchungshaft. Weil man hat einen Fall gegen mich eröffnet, der mir auf den Schultern lag, weil man wusste nicht, ist es schlecht, ist es wahr oder nicht wahr. Heute hat man festgestellt, das stimmt alles nicht. Und das ist für mich sehr wichtig, ist auch wichtig für den internationalen Fußball.
Zufriedenheit auch bei Dominik Nellen, dem Berner Strafverteidiger von Ex-UEFA-Präsident Michel Platini, darüber, dass das Gericht den von den Angeklagten angeführten mündlichen Vertrag über die 2-Millionen-Zahlung für plausibel erklärt hat.
Das Gericht hat auch gesagt, dass Herr Platini das Recht hatte, diesen Lohnbestandteil noch nachzufordern und hat zu Recht Herrn Platini freigesprochen. Die Verteidigung ist sehr zufrieden mit diesem Resultat und wir konnten diesem neutralen Gericht eben zeigen, dass keine Straftat vorlag.
Er habe nun ein erstes Spiel gewonnen, sagte Michel Platini nach der Urteilsverkündung. Der Beginn der Ermittlungen vor 7 Jahren hatte das Ende seiner Funktionärskarriere bedeutet. Er konnte damals nicht wie geplant in der Nachfolge Blatters FIFA-Präsident werden. Nach dem Freispruch überlegt Platini nun weitere juristische Schritte gegen die FIFA. Vor 7 Jahren verbannte mich die FIFA-Kommission aus dem Weltfußball, mich, der sein ganzes Leben dem Fußball gewidmet hat. Sie haben mich als korrupten Betrüger und Urkundenfälscher beschuldigt. Das kann ich nicht so stehen lassen. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber ich lasse nichts mehr durchgehen. Platini ist überzeugt, dass hinter dem nun eingestellten Strafverfahren eine Verschwörung steckte, damit nicht er, sondern Gianni Infantino FIFA-Präsident werden konnte. Nach Infantino gefragt, wollten sich aber weder er noch Blatter äußern.
But I will not speak about him, but he will think about his attitude when he is now listening to the decision taken by this court.
Er werde nichts über den Kollegen sagen, so Blatter, aber Infantino werde nach diesem Gerichtsurteil über sein Verhalten nachdenken müssen.
Soweit Katrin Hondl und damit kommen wir wie immer an dieser Stelle zur Presseschau mit Kommentaren aus den Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Jan Altmann und gelesen von Regina Spindler.
Das Attentat auf den langjährigen japanischen Ministerpräsidenten Abe hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Der frühere Regierungschef wurde auf einer Wahlkampfveranstaltung niedergeschossen. Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt: Sollte sich bewahrheiten, was sich abzeichnet, hat ein Japaner Abe aus Frust getötet. Es ist nicht übertrieben, hier von einem Angriff auf die Demokratie zu sprechen. Solche Taten erschüttern ein Land, manchmal verändern sie es tiefgreifend. Man erinnere sich nur an die Attentate auf Martin Luther King und John F. Kennedy in den USA. Oder Angriffe auf deutsche Politiker wie Wolfgang Schäuble und Henriette Rieker. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz konstatiert: Es ist ein politisches Attentat inmitten einer großen geopolitischen Krise. Deshalb ist der gewaltsame Tod des früheren japanischen Premiers Shinzo Abe ein Moment von Bedeutung für die ganze Welt, völlig gleich, was die Ermittlungen zu dem Fall noch zutage fördern. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe gehen ein auf die jüngsten energiepolitischen Beschlüsse der Bundesregierung. Um wenigstens bei der Verstromung Gas in größerem Umfang zu sparen, geht ausgerechnet eine Regierung mit grüner Beteiligung zum Äußersten. Sie weitet den Einsatz von Kohlekraftwerken aus. Klimapolitisch ist das eine Katastrophe. Die heimische Braunkohle ist der schmutzigste Energieträger überhaupt. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth betont: Auch Kohlekraftwerke sind keine Selbstläufer. Das Wedeln mit Geldscheinen allein schafft eben keine belastbare Energieversorgung. Aus Sicht der Rheinischen Post aus Düsseldorf ist der geplante Einstieg des Staates beim Gasversorger Uniper richtig. Der Hauptgrund, warum der Bund den Konzern retten muss, ist, dass er gegenüber Wladimir Putin keine Schwäche zeigen darf. Moskau fährt die Gaslieferungen an das Nachfolgeunternehmen von Ruhrgas ja nur herunter, um Deutschland dafür zu bestrafen, dass es die Ukraine in ihrem Freiheitskampf unterstützt. Sergej Lavrov kam, sprach und floh, kommentiert die Frankfurter Rundschau den Auftritt des russischen Außenministers beim G20-Gipfel. Die überstürzte Abreise zeigt vor allem den mangelnden Gesprächswillen Russlands. Wer ein anderes Land angreift, kann nicht erwarten, dass man ihm dafür auf die Schulter klopft. Der Aggressor ist es, der die Bringschuld hat. Die Freie Presse aus Chemnitz findet: Lavrovs Verhalten ist ein Zeichen von Schwäche. Da hat jemand die Flucht ergriffen, der keine Argumente hat. Der Vorgang sollte all jenen im Westen zu denken geben, die glauben, man müsse jetzt endlich mal eine diplomatische Offensive starten, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Russland will weiter bomben, aber nicht reden.
Soweit diese Pressestimmen. Danke, Regina Spindler. Und damit geht auch dieses Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk zu Ende. Im Studio war für Sie heute Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht.